Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Meine Liebste, ich habe Frau Nadosti verhaftet und sie bringen sie zur Burg. Die, die die Unschuldigen gefoltert und getötet haben, diese verdorbenen Frauen und einen jungen Burschen, der der Gehilfe bei all diesen Grausamkeiten war, habe ich nach Bitscha gesandt. Und jetzt müssen sie mit großer Sorgfalt und Sicherung eingesperrt werden, bis Gott mich zu dem Orte führt und das Gericht zusammengerufen werden kann. Als unsere Leute das Herrenhaus in Chate betraten, fanden sie ein totes Mädchen in dem Haus und ein zweites mit Verletzungen und sterbend von der Folter. Und da war auch eine Frau, die gefoltert worden war und mit Wunden überdeckt und weitere, die eingesperrt waren, die diese verdammte Frau für die Folter vorgesehen hatte. Ich warte nun darauf, dass diese verfluchte Frau zur Burg hinaufgebracht wird und dass sie sie auf ihren Platz verweisen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das ist total misslich, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es heute zu wissen. Aber nun mal, daran kann man nichts ändern. Ich freue mich dennoch. Es klingt sehr atmosphärisch.
Ja, aber du weißt es.
Ich weiß es.
Du weißt es. Ich habe dich nur auf den falschen Pfad geführt, glaube ich, mit dem Namen.
Du bist so evil. Aber gut.
Ne?
Umso mehr freue ich mich und begrüße euch alle ganz herzlich an euren Endgeräten hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich, wie immer, Nina.
Und Katharina.
Ja, wenn ich jetzt hier meinem Skript folge, dann steht da, ja, du hast es erraten.
Oh Mann, und ich bin heute so totale Komplettenttäuschung.
Nein, ach Quatsch, du wirst gleich drauf kommen. Denn heute geht es um nicht weniger als den meistgewünschten Fall auf unserer Liste.
Ja gut, dann ahne ich etwas.
Ja, es ist die Geschichte der sogenannten Blutgräfin Erzsébet Báthory.
Oh, super, super toll. Ja, wir können ja jetzt verraten, warum wir uns so lange mit diesem Fall schwanger getragen haben, ohne ihn zu gebären, wenn wir in der Metapher bleiben.
Ja, genau, weil nämlich unser lieber, wirklich sehr guter Freund und ehemaliger Studienkollege, der Gergely, uns geholfen hat mit der Aussprache der ungarischen Namen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an dich und natürlich liebe Grüße von uns.
Ganz liebe Grüße.
Wir wollten das aber unbedingt einigermaßen versuchen, richtig zu machen und das ist eine Herausforderung. Und an manchen Stellen werde ich auch scheitern. Also liebe Muttersprachliche, bitte seid gnädig mit mir. Ja. Aber nach dieser kleinen Exkursion kommen wir mal zurück zu dem, worum es hier heute gehen wird. Es geht nämlich um eine ungarische Gräfin, die Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts bis zu über 600 Mädchen und Frauen grausam gefoltert und getötet haben soll. Und, so will es die Legende, badete sie dann auch im Blut ihrer Opfer, um ewige Jugend zu erlangen. Was dran ist an dieser schon recht sagenhaft klingenden Geschichte, das wollen wir heute mal genauer anschauen. Denn so einfach, wie man das vermuten könnte, ist es natürlich wie immer auch nicht in diesem Fall. Und wir lieben ja solche Geschichten, bei denen man so althergebrachte und sehr bekannte Geschichten mal genauer unter die Lupe nehmen kann und gucken kann, was eigentlich da dran ist und was vielleicht passiert sein könnte. Zuerst aber natürlich ein riesiges Dankeschön an all diejenigen von euch, die sich den Fall von uns gewünscht haben. Und jetzt kommt wirklich eine ernstzunehmende Liste. Also ganz liebe Grüße an dich, Betty, Nicole, Sarah, Daniel, Claudia, Finja, Philipp, Maren, Leo, Giselle, Lene, Felina, Margarete, Steffi, Julia, Melli, Sebastian, Jacqueline, Maike, Lydia und Nora.
Ja, und wenn ihr auch mal zu so einer erlauchten Liste oder Reihe von ZuhörerInnen gehören wollt und einen Fall habt, den ihr uns vorschlagen wollt, dann meldet euch doch gerne. Ihr kennt die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, die es gibt, entweder per Mail oder über unseren Instagram-Account. Wir lesen alle eure Nachrichten. Falls wir nicht oder noch nicht geantwortet haben, dann tut uns das leid. Das ist einfach wirklich dem Zeitaufwand geschuldet, beziehungsweise der wenigen Freizeit, die wir fernab unserer Jobs und unserer restlichen Freizeit irgendwie haben. Genau, also habt bitte Geduld mit uns. Und von daher, falls ihr uns auch einen Fall vorschlagen wollt, wie schon gesagt, dann meldet euch auch hier über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Das ist wirklich toll. Wir haben eine fantastische Liste und ihr kriegt ja auch jedes Mal mit, dass eigentlich die Fälle fast immer von euch vorgeschlagen wurden. Und falls ihr uns darüber hinaus noch unterstützen möchtet, dann haben wir in unseren Shownotes nicht nur die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten, sondern auch zu unserer Kaffeekasse. Und da ist es schon super, wie viele und wie großzügig ihr uns da unterstützt. Das ermöglicht uns, diesen Podcast hier hosten zu lassen. Und deswegen könnt ihr ihn jetzt auf euren Ohren hören. Also vielen Dank dafür. Das ist wirklich ein nicht unwesentlicher Teil der Unterstützung, die ihr uns damit zukommen lasst und ermöglicht.
Ja, danke schön auf jeden Fall.
Und in diesem Sinne, wie gesagt, wir freuen uns auf eure Nachrichten, sind natürlich jetzt auch gespannt, wie denjenigen die Folge heute gefällt, die uns den Fall vorgeschlagen haben. Also falls ihr eine von diesen Personen seid, dann meldet euch doch gerne nochmal danach und gebt uns euer Feedback. Wir freuen uns sehr.
Genau. Und jetzt kommen wir dann auch schon zu unserer Geschichte, beziehungsweise noch zu einem kleinen Hinweis vorab. Ich werde heute die Grausamkeiten, die Erzsébet Báthory ihren Opfern zugefügt haben sollen, nicht detailliert ausführen. Es gibt so viele andere Formate, in denen die Geschichte schon in allen Details erzählt wurde und sicher auch zukünftig noch erzählt werden wird, dass ihr sicher fündig werdet, wenn ihr gerne die Details hören möchtet. Aber ich kann euch auf jeden Fall auch schon nochmal die Shownotes ans Herz legen und da das Buch von Tony Thorne, das ist eine sehr gute Quellensammlung zu dem Fall und da gibt es auch die ganzen Zeugenaussagen. Gut, jetzt aber genug der langen Vorrede. Ich denke, dass die Geschichte um Erzsébet Báthory so gut wie allen True Crime Interessierten oder solchen, die gern Horrorliteratur oder Filme mögen oder Videospiele spielen oder Metal-Musik hören, auf jeden Fall ein Begriff ist. Ohne Zweifel ist aber die sogenannte Blutgräfin heute ganz fest in der Popkultur angekommen.
Mhm. Das bringt ja mich tatsächlich eher zum Reflex, davon auszugehen, dass gar nicht so viel dran an der Geschichte ist.
Geht mir auch immer so.
Ich muss ja gestehen, aus den Fällen, die wir bisher recherchiert haben, die eine ähnliche popkulturelle Resonanz erzeugt haben oder Relevanz mittlerweile haben, bin ich ganz oft sehr tief bei der Recherche gestolpert darüber, dass es eigentlich gar nicht so viele Quellen und auch erst recht nicht so viele Indizien dafür gibt, dass diese Geschichte, so wie wir sie erzählen oder erzählt bekommen, wirklich so stattgefunden hat.
Ja, genau. Darüber werden wir später noch zu reden haben, wie das in diesem Fall ist. Aber es ist so, dass wir vielleicht heute von dieser Geschichte gar nichts mehr wüssten, hätte nicht ein Jesuitenpater, Laszlo Turóczy, 1729 in privaten Archiven Aufzeichnungen über einen längst vergessenen Prozess gefunden, der 118 Jahre zuvor gegen ein Mitglied der damals bedeutendsten ungarischen Adelsfamilie geführt worden war. Erzsébet Báthory Nádasdy, die wohl mächtigste ungarische Gräfin ihrer Zeit. Was Turóczy da über sie liest, schockiert und fasziniert ihn gleichermaßen. Hunderte von Zeugenberichten erzählen von verschwundenen Mädchen, schrecklicher Folter und unzähligen Morden, die die Gräfin begangen habe. Bis ihrer Grausamkeit durch das Eingreifen des damaligen Vizekönigs, George Turso, 1610 endlich Einhalt geboten werden kann.
Eine kurze Frage schon mal. Das heißt, außerhalb von diesen schriftlichen Quellen hat er davon noch nie gehört?
Nein.
Sei es über Folklore oder Mund-zu-Mund-Propaganda, weil man würde ja denken, bei dem Ausmaß dieses Falles, dass das schon weiter erzählt worden ist, oder?
Nicht wahr? Ganz spannender Aspekt an dieser Geschichte. Auch das wollen wir gerne am Ende nochmal besprechen, wenn wir alles gehört haben. Aber ja, darüber bin ich auch gleich gestolpert.
Mhm.
Ja, diese Prozessakten jedenfalls, die bilden bis heute auch die Hauptquelle für den Fall. Ergänzt um noch einige private Korrespondenzen und Aufzeichnungen der Beteiligten in der Geschichte. Grundsätzlich also schon mal keine so ganz ideale Quellenlage, das hattest du ja auch schon angemerkt.
Mhm.
Denn natürlich sind solche Prozessakten jetzt nicht unbedingt die neutralsten Quellen. Also schon mal an dieser Stelle die Anmerkung, nehmt die Geschichte mit einer gehörigen Prise Salz. Dazu kommen wir, wie gesagt, aber später noch. Jetzt schauen wir uns die Ereignisse erstmal von Anfang an. Erzsébet Báthory wird am 7. August 1560 in Nyírbátor im Königreich Ungarn geboren. Ihre Eltern entstammen beide einer der zu jener Zeit einflussreichsten Adelsfamilien der Region.
Diese biografischen Sachen über sie wissen wir auch aus diesen Prozessakten oder gibt es da auch andere Quellen für?
Nee, genau. Also die biografischen Sachen, die ich jetzt erzähle, bevor wir zu dem Prozess kommen oder zu den Aussagen kommen, sind alle nicht in diesen Akten, sondern die sind aus Archiven zusammengesucht. Also die sind tatsächlich historisch belegbar.
Mhm.
Erzsébets Vater stammt aus der Linie der Báthory von Eshet. Ihre Mutter ist eine Báthory von Somlyos. Also, beide gehören zu der gleichen einflussreichen Familie, aber verschiedene Stränge, die auch schon seit 6 Generationen nicht mehr miteinander sich gemischt haben. Also, weil es darüber auch mal so, Bemerkungen gab, dass da vielleicht irgendwie zu viel Inzest stattgefunden habe, aber die sind schon relativ weit entfernt verwandt. Zudem ist ihre Mutter die Schwester des zu der Zeit regierenden Königs von Polen, István Báthory. Die kleine Erzsébet wird im kalvinistischen Glauben, einer protestantischen Glaubensrichtung, erzogen und erhält sicher eine standesgemäße Ausbildung. Wir haben es ja schon oft genug gesagt, gerade über die Kindheit und Ausbildung der Mädchen gibt es oft keinerlei Aufzeichnungen und das ist auch in diesem Fall so. Aus ihrer späteren Korrespondenz können wir aber ableiten, dass sie im Lesen und Schreiben sowie in mehreren Sprachen, nämlich in Latein, Griechisch, Ungarisch und Deutsch unterrichtet worden sein wird. Wir begegnen ihr in den Aufzeichnungen wieder, als sie 1571 mit 10 Jahren verlobt wird. Und zwar mit dem 16-jährigen Ferenc Nádasdy, ein junger Mann, der ebenfalls dem Adel angehört. Dessen Familie ist auch sehr einflussreich, und zwar ist sein Vater zu jener Zeit der Vizekönig, also der Palatin von Ungarn. Trotzdem können sie aber in ihrer Bedeutung nicht so ganz mit den Báthorys mithalten, und so ist das ein sehr guter Deal für die Nádasdys. Erzsébet zieht nun auch auf die Stammburg ihrer zukünftigen Schwiegerfamilie nach Sárvár, um dort erzogen zu werden. Für uns heute eher eine etwas verstörende Vorstellung, wie ich finde, damals aber durchaus gängige Praxis. Im Jahr 1575 dann wird die Hochzeit der nun 14-jährigen Erzsébet mit dem 20-jährigen Ferenc standesgemäß tagelang gefeiert. Und sogar der ungarische König und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches senden Glückwünsche und Geschenke. Übrigens sind die beiden Habsburger, nur mal so am Rande sei dies erwähnt.
Mit denen hatten wir ja auch schon öfter mal zu tun.
Genau, und auch heute werden wir da noch mehr von hören. Als Hochzeitsgeschenk erhält Erzsébet die Burg Csete in den kleinen Karpaten in der heutigen Slowakei mit 17 Dörfern und Ländereien, also auch gar nicht so schlecht. Ferenc ist in den kommenden Jahren nicht sehr oft zu Hause. Er kämpft in den unzähligen Schlachten gegen das Osmanische Reich, dessen Streitkräfte den Habsburgern im Verlauf des 16. Jahrhunderts an den Südostgrenzen ihres gewaltigen Reichs das Leben schwer machen. Und auch die Bevölkerung in den umkämpften Gebieten leidet unter marodierenden Soldatenverbänden und hohen Kriegsabgaben. Ferenc aber, der erwirbt sich bald einen Ruf wie Donnerhall. Er soll ein durchaus fähiger, aber auch grausamer Kämpfer gewesen sein, dem man schon bald den Beinamen Schwarzer Ritter gibt. Während ihr Mann also im Krieg kämpft, führt Erzsébet alleine den Haushalt und die Verwaltung aller Burgen und Güter ihres Mannes. Und wenig ist das nicht. Allein 12 Burgen nennt die Familie ihr eigen, zu denen jeweils gewaltige Ländereien und zahlreiche Dörfer gehören. Erzsébet bereist jede dieser Burgen mindestens einmal im Jahr, beschäftigt sich dort mit Organisatorischem, empfängt Gäste, löst Konflikte und verwaltet die Einkünfte aus den Ländereien. Auch die medizinische Versorgung, vor allem des niederen Adels, wurde auf den Höfen dieser Magnatenfamilien, zu denen die Báthory Nádasdys auch gehören, organisiert und zur Verfügung gestellt. Chirurgen versorgen die Mitglieder des Adels und Hebammen den nichtadligen Teil der Bevölkerung. Also man hatte als Burgherrin, Burgherr schon auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die da auf den Ländereien lebten. Langweilig wird es Erzsébet also in jedem Fall wahrscheinlich nicht geworden sein. Zumal sie zwischen 1885 und 1898 auch noch mindestens 5 Kinder bekommt, von denen allerdings nur 3, Anna, Kottolin und Pal, überleben. Neben ihren eigenen Kindern werden auf ihren Burgen auch immer Töchter adliger Familien erzogen. Das machte man gern, man schickte seine Töchter zu dem Hochadel, wo sie dann entsprechend ausgebildet wurden in höfischer Konversation, dem richtigen Betragen und so weiter und auch in der Führung eines Haushalts und so nutzte man diese Gelegenheit, um Verbindungen aufzubauen. 1602 kommt es dann wohl zu einem ersten Vorfall, der vor dem Hintergrund des späteren Prozesses von Bedeutung sein könnte. István Magyari, der lutheranische Pastor von Sárvár, also dem Stammschloss der Familie, soll Erzsébet öffentlich in der Kirche der Grausamkeit gegenüber ihrer Dienerschaft beschuldigt haben. und das berichten später mehrere Zeugen. Wir haben diese Geschichte also auch wieder nur von Dritten, dazu kommen wir aber später.
Und das ist der erste Vorfall dieser Art, beziehungsweise das erste Mal, dass dieses Thema in der Form angesprochen wird.
Genau, so ist es, ja. Mhm. Er behauptet, dass ein Mädchen, das am Tage zuvor bestattet worden war, durch Folter zu Tode gekommen sei. Er habe also diese Spuren gesehen und weist nun die Gräfin vor der ganzen Gemeinde darauf hin, dass sie von diesen Grausamkeiten ablassen solle, weil Gott ihr das sonst vergelten würde. Und außerdem soll das auch nicht das erste Mal gewesen sein. Also zumindest berichten es so die Zeugen später, viel später. Angeblich hat er sogar gefordert, die Leiche zu exhumieren und er würde dann Erzsébet mit ihren Taten konfrontieren. Und natürlich findet die das nun gar nicht lustig und droht ihm, dass er dieses Verhalten ihr gegenüber bereuen werde, denn sie habe Verwandte in hohen Positionen, die das sicher nicht tolerieren würden. Sie würde darüber zu ihrem Mann schreiben. Daraufhin soll der Priester erwidert haben, er selber hätte auch Verbündete in hohen Positionen, nämlich den Herrn selbst. Und er würde diese Leiche exhumieren lassen und so. Also, ja.
Das heißt, sie streitet das gar nicht so richtig ab, sondern sie kommt direkt mit, sie brauchen mir gar nicht ans Bein pinkeln, ich bin mächtiger als sie.
So die Aussage, ja. Mhm. Aber ob da jetzt wirklich eine Leiche exhumiert wurde, das wissen wir nicht. Also darüber gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Aber wenn dieser Vorfall tatsächlich geschehen ist, dann ist hier vielleicht ein erstes Aufbegehren gegen die Gräfin dokumentiert. Denn wie zahlreiche Zeugen später aussagen werden, gibt es schon seit langem Gerüchte über Erzsébet Báthory. Zu viele Mädchen seien verschwunden. Und immer dort, wo sie sich gerade aufhält, gibt es angeblich unerklärte Tote auf ihrer Burg. Andere Priester berichten zum Beispiel von Bestattungen ohne die angebrachten Rituale und von Särgen, die schon verschlossen sind, obwohl sie noch gar nicht ihre Riten vollzogen haben und so weiter. Also dieses nicht ordentlich ausgeführte Begräbnisritual ist auch immer wieder Thema später. Man sieht also, irgendwas scheint mit der Gräfin nicht zu stimmen. Aber noch hat das keine Auswirkungen auf Erzsébet. Sie verwaltet weiter die Ländereien ihres Mannes, bis dieser 1604 einer Krankheit erliegt, die ihn schon seit gut 3 Jahren mal mehr, mal weniger geschwächt hatte. Erzsébet, nun 44 Jahre alt, erbt laut Testament seinen gesamten Besitz und herrscht nun im eigenen Namen. Als dann ein Jahr später auch noch ihr Bruder kinderlos verstirbt, erbt sie auch von ihm einen großen Teil des Vermögens der Báthory von Eshet. Und ist damit nun endgültig die mächtigste alleinstehende Frau Ungarns. Und auch darüber hinaus, denn das ist nun durchaus nicht so gewöhnlich. Zumal sie sich auch entscheidet, nicht wieder zu heiraten. Noch ein ungewöhnlicher Fakt für jene Zeit. In der Folge verheiratet sie ihre 2 Töchter in gute Familien und schickt ihren Sohn Pal zur Erziehung an einen anderen Adelshof. Sie bewegt sich zudem weiter auf dem politischen Parkett, trifft Gäste und bereist ihre Burgen, also alles wie zuvor im Grunde, nur jetzt in eigenem Namen. Ganz einfach ist die politische Situation zu dieser Zeit aber nicht und auch schon seit 1593, also auch als ihr Mann noch lebte, schon nicht, denn mittlerweile hat der sogenannte Lange Türkenkrieg angefangen. Im Zuge dessen sich Habsburger und Osmanen gerade auch im Königreich Ungarn heftige Kämpfe liefern. Gleichzeitig führt die Rekatholisierungspolitik der Habsburger Herrscher, zu denen ja auch der regierende ungarische König Matyas gehört, zu Unmut und Aufständen der protestantischen ungarischen Adligen, denn die allermeisten da sind reformiert. Der Führer dieser Aufstände, István Bocskai, ist Fürst von Siebenbürgen. Und Siebenbürgen, das ist schon seit langem ein Vasallenstaat des Osmanischen Reichs. Das liegt im heutigen Rumänien, wird später noch wichtig sein. Mhm. Und dieses Gebiet, hier Siebenbürgen, ist grundsätzlich mit den Habsburgern jetzt nicht so gut gestellt und ihnen darum auch ein Dorn im Auge. Also das ist immer so ein bisschen so ein Brandherd. Während Erzsébet also ihre Ländereien in diesem Konflikt, der 1606 vorläufig endet, verwaltet und verteidigen lässt, wird 1608 ein Verwandter von ihr, Gábor Báthory, der neue Fürst von Siebenbürgen. 1610 beginnt nun das, was wir den Prozessakten entnehmen können. Also jetzt ist das allein unsere Quelle.
Okay.
Im Frühjahr beauftragt der Palatin Ungarns, also der Vizekönig, György Tursó, Zwei Notare mit dem Aufnehmen von Zeugenaussagen im Zusammenhang mit angeblichen Gräueltaten Erzsébet Báthorys gegen Jungfrauen und Frauen. Und hier ist nicht klar, warum es zu diesen Ermittlungen kommt. Man liest oft in der Literatur, der König habe Briefe erhalten von Familien, die ihre Töchter vermissen und so weiter. Dafür gibt es aber keinerlei Belege.
Mhm.
Zunächst werden 34 Männer aus der Umgebung der Burg Tjeite befragt. Die Aussagen dieser Männer sprechen übereinstimmend über verdächtige und erschreckende Vorfälle, die sich ereignet haben sollen, wenn die Gräfin sich auf der Burg aufhielt. Junge Mädchen seien gefoltert worden, zum Beispiel durch Bäder in eiskaltem Wasser oder durch Schläge. Viele Mädchen seien verletzt worden oder gestorben. Immer wieder habe es auch heimliche Bestattungen gegeben, ohne die notwendigen Begräbnisriten. Außerdem, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte, seien nicht nur Mädchen niederen Ranges, sondern auch Jungfrauen hoher Geburt gequält und getötet worden. Ein entscheidender Punkt ist es deswegen, weil es strafrechtlich zur damaligen Zeit andere Konsequenzen bedeutete. Tötete man als Person des Adelsstandes eine leibeigene Person oder jemand des niederen Standes, konnten die Hinterbliebenen lediglich einen Schadensersatz in Form einer Geldforderung geltend machen. Tötete man aber ein Mitglied des Adels, wurde man des Mordes angeklagt und vor Gericht gestellt und, wenn für schuldig befunden, hingerichtet.
Mhm.
Außerdem sind die Zeugenaussagen dieser ersten Runde insgesamt sehr vorsichtig formuliert. Die Taten der Gräfin direkt bezeugen kann oder möchte niemand. Vielmehr werden hier Gerüchte und Hörensagen protokolliert. Also es wird immer nur gesagt, ich habe gehört, dass jemand hat mir berichtet, er hätte gesehen, dass eine junge Frau verletzt war und so. Das ist aber nicht unbedingt ungewöhnlich für jene Zeit und auch vor Gericht als Beweis zugelassen. Kurz darauf werden 18 weitere Zeugen befragt. Diesmal sind es Männer aus der Umgebung der Burg Charvar. Unter ihnen ist der Burgverwalter von Charvar, ein Kirchenprobst, ein Steuereintreiber, mehrere Kleinadlige und weitere Priester. Diese Aussagen sind schon deutlich selbstbewusster, wenn auch, wie schon zuvor, niemand die Gräueltaten direkt mit angesehen haben will. Der Burgverwalter berichtet von ca. 175 toten Mädchen, die im Laufe der Zeit aus der Burg Charvar geschafft worden seien. Er habe auch gehört, wie Mädchen geschlagen worden seien, und zwar bis zu 6 Stunden lang. Einmal habe er eine Wand gesehen, die mit Blut bedeckt war. Auch die anderen Zeugen berichten ähnliche, schreckliche Details. Manche wollen gar von bis zu 200 Toten wissen. Auch hier habe es geheime nächtliche Bestattungen gegeben. Und selbst auf Reisen habe die Gräfin nicht mit dem Töten und Foltern aufgehört. Teilweise seien Leichen von Mädchen, die sie unterwegs in ihrer Kutsche zu Tode gequält hatte, einfach am Rand der Straße begraben worden. Unter den Toten seien auch Töchter Adliger gewesen, was ja, wie schon erwähnt, von Bedeutung war. Die Foltermethoden, die Erzsébet Báthory dabei laut den Zeugen angewendet haben soll, sind wirklich grausam und wie gesagt reicht das, glaube ich, auch aus, um sich ein Bild zu machen. Aber auch hier beziehen sich die Zeugen natürlich auf Gerüchte. Sie waren ja laut eigener Aussage nicht dabei. Nachdem Turso nun jedenfalls all diese Aussagen vorliegen hat, macht er sich am 29. Dezember 1610 auf nach Tjeite, wo sich die Gräfin zu diesem Zeitpunkt gerade aufhält. In seinem Gefolge hat er bewaffnete Gefolgsmänner. Und zwar nicht nur seine eigenen, sondern auch Männer der Schwiegersöhne Erzsébets sowie des Erziehers ihres Sohnes Paul. Sie betreten das Anwesen gegen 19 Uhr, also auf jeden Fall am Abend. Ob das gewaltsam vonstatten geht oder ob man sie einfach einlässt, ist nicht überliefert.
Kurze Frage, das ist jetzt ja alles der Vizekönig, ne? Warum genau. Ist der mit dieser Aufgabe befasst und jetzt mit diesen Ermittlungen? Was tut der König?
Der König selbst ist in Wien und auch zu gut, um sich selbst mit sowas zu beschäftigen. Da beauftragt er dann Turso. Aber warum es jetzt dazu kommt, dass er sich selbst dessen annimmt, wissen wir nicht. Vielleicht, weil Erzsébet eine Hochadlige war und das auch ein Hochadliger sein musste, der sie sozusagen anklagt oder verfolgt oder untersucht.
Und es gibt darüber hinaus aber keine Hinweise darauf, dass er persönlich irgendein Problem mit ihr oder ihrer Familie hatte oder Interessen daran, da irgendwie mehr als plötzlich aktiv zu werden.
Naja, das weiß ich nicht. Das könnte durchaus sein. Also er war mit ihr sogar verwandt. Er ist ihr Cousin. Und darüber hinaus schauen wir vielleicht nachher nochmal, was da vielleicht alles so hinterstecken könnte. Aber definitiv ist er ein Mann der Habsburger. Also der König ist ja Habsburger und er ist dem König treu. Und so ist das natürlich auch seine Richtung, die er da einschlägt. Als Tursso und sein Gefolge auf Jade eintreffen, sitzt die Gräfin wohl gerade beim Abendessen. Der Palatin und seine Männer stürmen in den Speisesaal und nehmen Erzsébet Báthory augenblicklich fest. Sie wird in die Burg gebracht, also diese Festnahme findet im Herrenhaus im Ort statt und sie wird jetzt auf die Burg gebracht, wo sie inhaftiert werden soll. Während man die Gräfin wegschafft, werden ihre Bediensteten, die angetroffen wurden, befragt. Und zwar wahrscheinlich auch unter Folter. Unter all jenen werden schließlich 4 als vermeintliche Mittäterinnen und Mittäter identifiziert und festgenommen. Tursos Männer untersuchen das Anwesen und die Burg, laut den Aufzeichnungen, noch in derselben Nacht. Und was sie finden, berichtet der Palatin am nächsten Tag den übrigen Bediensteten und den verstörten Bewohnern des Dorfes, denn die waren natürlich durch diesen Tumult aufgeschreckt worden und verängstigt. Außerdem schreibt er das Ganze auch seiner Frau in einem Brief und das war die Einleitung, die wir vorhin gehört haben. Was er berichtet, ist, dass er angeblich die Gräfin auf frischer Tat ertappt habe, beim Akt des Mordes. Er präsentiert die Leiche einer jungen Frau, die in der Nacht exhumiert worden sein soll. Deren Handgelenke weisen noch Spuren der Fesselung auf und der Körper ist mit blauen Flecken und Abschürfungen übersät. Eine zweite junge Frau, schwer verletzt und mit tiefen Wunden, wird ebenso präsentiert. Weitere Mädchen habe man im Haus gefunden, wo die Gräfin sie bis zur Folter eingesperrt habe. Angesichts all dieses Schreckens verkündet Tursso, dass er die Gräfin auf der Burg inhaftiert habe, wo sie für immer eingesperrt bleiben würde.
Ist das nicht etwas vorschnell? Also ich kann das verstehen, wenn das wirklich so war, dass er das beobachtet und jetzt entdeckt hat. Aber muss nicht trotzdem erstmal auch damals schon gerade bei einem Adligen, einer Adligen, ein Prozess folgen?
Ja, richtig. Und hier ist ein ganz spannender weiterer Kniff im Recht der damaligen Zeit in Kraft getreten. Und zwar darf ein Ankläger eine vermutlich schuldige Person dann inhaftiert halten ohne Prozess, wenn er sie auf frischer Tat ertappt hat.
Das kommt ja jetzt gerade gelegen.
Ja, richtig. Und deswegen wird er das auch so oft und mehrfach betont haben.
Mhm.
Aber da waren ja noch die 4 Bediensteten, die festgenommen worden waren. Sie werden angeklagt und vor Gericht gestellt. Allerdings nicht, bevor sie nochmal offiziell gestanden. Natürlich wieder unter Folter. Unter den Angeklagten ist ein junger Mann, János Újvary, genannt Fickó, und 3 ältere Frauen. Die Hebamme Ilona Jó, Dorottya Szentes, die die Aufsicht über die weiblichen Bediensteten hatte, und Katalin Benecker, eine Wäscherin. Unter der Folter gestehen die 4 ihre Beteiligung an grausamster Folter und zahlreichen Morden. Und diese Beschreibungen lesen sich wirklich schrecklich. Die Rede ist von 36 bis 50 Opfern. Und János erwähnt in seiner Aussage auch noch Hexerei. Also Erzsébet habe auch versucht, den Vizekönig und den König durch Hexerei zu töten.
Okay, warum das jetzt plötzlich? Also es gibt ja einen Unterschied, würde ich jetzt mal meinen, zwischen Verbrechen, die jetzt hier ein ganz klares Opferbild haben. Also es gibt hier einen ganz klaren eventuell Opfertypus, der hier im Fokus steht. Mhm. Und dann plötzlich jetzt auch noch soll das Verbrechen ausgeweitet worden sein, beziehungsweise sich so weit geändert haben, dass jetzt hier auch noch der König und der Vizekönig mit malträtiert werden, beziehungsweise verhext, verflucht.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Das kommt tatsächlich auch in nicht vielen Zeugenaussagen vor, dieser Aspekt der Hexerei.
Mhm.
Ich meine in 2 nur insgesamt. Aber trotzdem wäre dadurch eben auch noch eine Anklage wegen Verrates möglich, ne? Also weil sie den König töten will und dann auch noch wegen Hexerei. Also das eröffnet nochmal so andere mögliche Wege, falls eine Anklage nicht verfängt. Und wir wissen ja auch nicht, wie diese Aussagen entstanden sind. Mit Aussagen unter Folter muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, denn da wurden auch Fragen gestellt, die schon eine gewisse Richtung vorgaben.
Ja, du hast ja nicht nur induktives Vorgehen, sondern du hast hier ja noch zusätzlich die Folter. Also wenn dich jemand fragt, hast du an dem und dem Abend mit der und der Person das und das getan und dir gleichzeitig die Daumenschrauben anlegt, dann wirst du vermutlich anders reagieren, als wenn einfach nur die Frage kommt, was hast du an dem Abend gemacht?
Genau, so ist es. Und das ist wie bei den Hexenprozessen, ja, ne? Da wird dann immer mehr erzählt und immer grausamer, immer wahnsinniger und ja auch immer noch neue Leute besagt, ne? Das ist ja in diesem Fall auch so ähnlich. Also die beschuldigen sich auch alle gegenseitig und ja, das ist sehr schwer zu lesen und anzusehen. Also jetzt mal egal, ob sie schuldig waren oder nicht, ist einfach Folter und die Dokumentation von Folter immer schrecklich zu lesen, finde ich.
Gibt es denn andere Hinweise darauf, dass die Opfer, die vermeintlichen, wirklich existiert haben? Also haben wir Namen der Opfer, die genannt werden, und haben wir, wenn, dann andere Quellen, sei es irgendwelche vielleicht aus der Zeit, ich weiß, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass die erhalten sind, aber gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass die Personen, die hier zu Opfern geworden sein könnten, tatsächlich existiert haben?
Also wir haben Namen, die in Aussagen vorkommen. Das sind eben hauptsächlich auch Namen adliger Töchter. Wir haben aber keine Belege, dass diese Töchter wirklich gestorben sind oder dass sie zumindest durch die Hand von Erzsébet oder ihren Bediensteten gestorben sind. Das bedeutet aber nicht, dass es sie nicht gab. Es bedeutet nur, dass wir es heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen können.
Ja, ja, klar.
Zumal gerade bei den leibeigenen Mädchen oder bei den Mädchen niederen Standes, da hätte es dann unter Umständen gar nichts gegeben. Was aber markant ist, ist, dass keine einzige Schadensersatzforderung gestellt wird in diesem Fall. Darüber müsste man schon nochmal nachdenken. Wie dem auch gewesen sein mag, Ilona, Dorotja und Janosch werden hingerichtet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wegen der ihnen durch die Folter und ihre Aussagen nachgewiesenen Gräueltaten. Katalin ist die einzige, die wohl überlebt hat. Sie wurde inhaftiert und verschwindet dann aus den Aufzeichnungen. Diese Hinrichtung findet nur kurz nach dem Prozess statt und der war schon am 7. Januar. Also, nicht mal 2 Wochen nach der Festnahme sind die 3 Angeklagten bereits tot und 2 inhaftiert. Und das ist wirklich auch markant, denn das bedeutet, dass das alles schon vorbereitet gewesen sein muss. So schnell wäre niemals das Gericht zusammengetreten, so schnell wären niemals die ganzen Unterlagen verfasst worden. Das ist schon ein vorbereiteter Prozess. Na gut, wir wissen auch, dass sie schon Anfang des Jahres, also vor 9 Monaten, angefangen hatten, da diese Aussagen einzuholen und so, ne? Das kann also auch der Hintergrund sein. Erzsébet Báthory unterdessen wird nie offiziell angeklagt oder verurteilt.
Hä?
Sie bleibt auf Befehl des Palatins auf der Burg Tscheite inhaftiert. Aber der muss sich jetzt mit dem König auseinandersetzen. Denn am Ende muss er ihm natürlich über so gravierende Ereignisse, ja, wie die Morde an hunderten Mädchen und Frauen, berichten. Besonders dann, wenn die Täterin eine Gräfin ist. Und bei weitem keine unbedeutende dazu. Dem Briefwechsel zwischen den beiden, der zumindest in Teilen bis heute erhalten ist, kann man entnehmen, dass Thurso eigentlich keinen Prozess gegen Erzsébet führen möchte. Der König aber besteht darauf.
Weil er sie direkt umbringen lassen möchte oder er für immer inhaftieren möchte oder warum? Oder hat er Mitleid mit ihr?
Ja, wir reden später nochmal darüber, was die Motive gewesen sein könnten. Jedenfalls werden erneut Untersuchungen aufgenommen und weitere 236 Aussagen protokolliert, die mehr oder minder detailliert die Anschuldigungen gegen Erzsébet Báthory bestätigen. In einer Aussage ist jetzt sogar von Kannibalismus die Rede. So zieht sich die Ermittlung hin. Immer wieder fragt der König nach. Immer wieder findet Thurso einen Grund, warum sich der Prozess verzögert oder lieber gar nicht erst stattfinden sollte. 1613 dann, also so 2,5 Jahre später, gibt der König auf. Und so bleibt Erzsébet Báthory auf Burg Tscheite eingesperrt. Während ihre Erben, ihr Sohn Pál Nádasdy und die Ehemänner ihrer Töchter, beginnen, um ihre Anteile an Erzsébets gewaltigem Besitz zu feilschen. Ende August 1614 schließlich stirbt Erzsébet Báthory auf Burg Tscheite. Sie wurde 54 Jahre alt.
Woran stirbt sie?
Das wissen wir nicht genau, das ist nicht protokolliert. Danach wächst anscheinend das sprichwörtliche Gras über die Sache. Und das ist ja schon etwas seltsam, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, denn bei so einem außerordentlich grausamen und riesigen Verbrechen würde man schon erwarten, dass irgendetwas in die Folklore übergeht, dass man irgendetwas im kulturellen Gedächtnis behält, irgendetwas bleibt.
Ja, oder dass die Bevölkerung vielleicht oder die Nachwelt Gebäude errichten lässt oder Monumente zur Erinnerung der Opfer im Zweifelsfall.
Genau, ja. Und auch die Gegenreformation, die ja Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts in der Region aktiv ist, eben auch angeregt durch die Habsburger Monarchie, macht keinen Gebrauch von der Geschichte der Morde in ihrer Propaganda. Und das ist auch sehr bemerkenswert, denn sie haben ja sehr gerne Geschichten von unmoralischen protestantischen Fürsten genommen, um eben zu belegen, dass man da vom rechten Weg abgekommen ist. Und dass die Geschichte von Erzsébet Báthory überhaupt keine Erwähnung findet, ist schon zumindest bemerkenswert.
Na, wenn nicht sogar verdächtig. Ich meine, ich möchte hier auf gar keinen Fall eine potenzielle Mörderin in Schutz nehmen, im Gegenteil. Nee. Aber ich finde, aus historischer Perspektive muss man hier eine gewisse Skepsis an den Tag legen.
Ja, so ist es, so sehe ich es auch. Und am Ende wissen wir es auch einfach nicht. Es wird sich weder die eine noch die andere Seite hundertprozentig belegen lassen. Wir können nur gleich nochmal darüber reden, warum was vielleicht wahrscheinlich wäre. Aber bevor wir dazu kommen, sind wir jetzt wieder am Anfang unserer Geschichte. Erinnerst du dich noch an den Jesuitenpater Turozzi, der 1729 die Aufzeichnungen findet?
Mhm.
Übrigens findet er die im Archiv der Stammburg der Tursos und der Burgen seiner Mitstreiter. Turozzi jedenfalls, der entdeckt die Geschichte quasi wieder und würde auch dafür sorgen, dass wir heute überhaupt von ihr wissen.
Mhm.
Er recherchiert nämlich für ein Buch, das er gerade schreibt. Die Ungaria Suis cum Regibus Compendio Data. Also ein Buch über Ungarn und seine Könige. Und hierin erzählt er nun auch die Geschichte der Mörderin Erzsébet Báthory. Und er fügt auch einen wichtigen Teil hinzu, der in den originalen Aufzeichnungen keinerlei Erwähnung findet. Das Baden in menschlichem Blut. Und zwar geht die Geschichte, die Turozzi da erzählt, wie folgt. Irgendwann habe eine Dienerin mal Erzsébet erzürnt und sie habe sie daraufhin dann geschlagen, so dass Blut aus der Nase des Mädchens auf die Hand der Gräfin spritzt. Als diese dann das Blut abwischt, sieht sie, dass unter dem Blut ihre Haut verjüngt ist und nicht mehr faltig und wunderschön. Und so kommt sie auf die Idee, nun täglich im Blut ihrer Dienerinnen zu baden, um sich ihre Schönheit und Jugend zu erhalten. Und dieses Narrativ, dass sie gemordet habe, um ihre Schönheit zu erhalten, wird nun von allen folgenden Autoren bis zum Ende des 19. Jahrhunderts übernommen. Und das kennen wir ja auch aus anderen Fällen, auch immer wieder um Details ergänzt. Die Geschichte wird immer noch schlimmer, immer noch grausamer. Und bald wird sie auch fiktionalisiert. Das heißt, sie bietet die Inspiration für diverse Vampirgeschichten. Man sagt sogar, vielleicht habe sich Bram Stoker bei seinem Dracula auch ein bisschen von ihr inspirieren lassen, weil dieser Blutaspekt ja mit der Ursprungsgestalt von Vlad Dracul ja nichts zu tun hat. Also zumindest nicht der Aspekt des Bluttrinkens. Das wird ihr dann später auch noch nachgesagt, dass sie das getan habe. Also es könnte sein, aber es gibt dafür keine Belege. Es ist trotzdem ein spannender, interessanter Gedanke. Und auch Fachliteratur, also wissenschaftliche Literatur, setzt sich bis in die heutige Zeit mit ihrer Geschichte auseinander. Und dabei spiegelt eigentlich die Diagnose, die die AutorInnen stellen, immer so ein bisschen den Zeitgeist wider. Also zum Beispiel seit der Zeit der Aufklärung waren auch so psychologische Aspekte immer mehr so im Vordergrund, dass man sagte, sie sei eben sexuell gestört gewesen, sie habe aufgrund einer psychischen Erkrankung diese Folter genossen. Und das wird mehr und mehr im Laufe des 19. Jahrhunderts, in der ja auch die Psychologie immer mehr voranschreitet. Also es wird als gleichgesetzt mit dem Marquis de Sade und mit diesen ganzen Geschichten. Also es bekommt auch so eine sexuelle Komponente. Also es gibt dann auch später Filme mit ihr, wo sie dann so eine erotische Domina beinahe schon ist, die eben sich mit diesem Blut einreibt und diese jungen Mädchen, naja, sexuell berührt und da dieses Blut auf so eine Weise bekommt. Also das ist dann schon so eine sexuelle Fantasie dieser Vampirin, oder?
Es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie jede Epoche mit ihrer eigenen Perspektive die Geschichte betrachtet.
Richtig, genau. Und diese bluttriefende Frau, die ist es auch, die wir eben häufig jetzt so in Videospielen sehen oder die in Metal-Songs besungen wird und so. Also das ist eher die Legende der Erzsébet Báthory, die da Patron ist. Dieser Teil der Geschichte ist aber in jedem Fall, zumindest soweit wir irgendwie belegen können, nicht wahr.
Das heißt, weil halt dieser Aspekt mit dem Blut niemals in den Prozessakten thematisiert wird.
Genau. Also das kommt einfach überhaupt gar nicht vor. Kann ja sein, dass es irgendwo anders diese Gerüchte gab, aber wir wissen zumindest nichts darüber. Das taucht erst in Todozis Buch auf. Und der hatte auch ein ganz klares Motiv, das zu tun, das muss man auch sagen, denn er war ja Jesuitenpriester und er hat das natürlich herangezogen, um hier diese protestantische, wie er auch betont, ne, diese calvinistische Gräfin zu einem Monster zu stilisieren. Sie mag ja auch eins gewesen sein, aber er hat das nun mal ganz klar aus diesem Grunde benutzt oder instrumentalisiert, die Geschichte, und noch verschlimmert, also durch diesen Blutbadeaspekt. Ja, aber hat Erzsébet Báthory denn nun wirklich um die 200 Mädchen und Frauen grausam gefoltert und ermordet? Also diese Geschichte, was man heute oft liest, dass es irgendwie 650 gewesen sein sollen, das kommt auch erst später dazu. Also das werden auch immer mehr Opfer. Mhm. Es gibt zwar schon eine Zeugin, die im Prozess von 650 Opfern spricht, aber das hat man damals schon nicht für wahrscheinlich gehalten. Also dem wurde nicht nachgegangen, auch im Ursprungsprotokoll nicht. Also, unmöglich ist es nicht, dass diese Geschichte wahr ist. Erzsébet Báthory hatte sicher den Zugang zu Opfern, weil sie ja immer viele Bedienstete hatte und brauchte und es auch immer eine Fluktuation gegeben haben wird. Also es kamen immer wieder neue Mädchen.
Mhm.
Durch ihre gesellschaftliche Stellung als Gräfin hätte man sie unter Umständen nicht genauer befragt, ne, wenn diese Mädchen verschwunden sind. Und vielleicht brauchte es nur diesen Auslöser dieser Untersuchung durch Thurso, dass das Ganze ans Licht kam, dass die Menschen eine Stimme bekamen. Denn ich meine, diese Gerüchte scheint es ja in einer Form schon gegeben zu haben. Die berichten sie ja auch alle, ne, diese Zeugen. Und vielleicht hat Thurso ja wirklich nur auf dem aufgebaut, was sowieso schon rumging.
Ja gut, aber jetzt gerade gab es zum Beispiel die Gerüchte, dass Kate Middleton verschwunden sei, beziehungsweise etwas ganz anderes dahinter steckt. Es gab ja wirklich Verschwörungserzählungen, die jetzt plötzlich gerade in den sozialen Medien um sich schlugen. Und wie wir jetzt alle ja wissen, steckt ja vermutlich offenbar etwas ganz anderes, sehr Bitteres dahinter.
Mhm, genau. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Menschen in den Orten um die Burgen von Erzsébet herum nicht unbedingt nur positiv ihr gegenüber eingestellt waren, weil sie eben auch Calvinistin war, sie hatte einen anderen Glauben als sie. Sie sprach eine andere Sprache als sie, zumindest in Tschechte, weil da auch Slowakisch gesprochen wurde, auch damals schon, und das sprach sie nicht. Also sie sprach nicht die Sprache ihrer Bediensteten.
Wie hat sie dann mit denen kommuniziert?
Ja, also durch andere Bedienstete, und sie hat wohl auch viele Mädchen, die Ungarisch sprachen, extra eingestellt, also eben wegen dieser Sprachkenntnisse. Das war so ein bisschen Voraussetzung. Und es kam ja auch drauf an, was du für einen Job hast. Also wenn du nicht mit ihr sprechen musst direkt, dann musst du sie vielleicht auch nicht verstehen. Also so ein Hof ist ja groß. Es ist davon die Rede, dass je nach Größe der Burg zwischen 30 und 70 bis 100 Leuten da arbeiten. Außerdem ist es auch so, dass Gewalt gegenüber der Dienerschaft an Adelshöfen nun überhaupt nicht unüblich war. Also das ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es da zu Gewalt gekommen ist. Ich finde da ganz interessant, dass der Palatin Thurso zum Beispiel von sich selbst in einem Brief mal schreibt und berichtet, wie er zwei Diener für einen Fehltritt bestraft hatte, indem er sie so lange mit einem Stock verprügelt hat, bis dieser Stock zerbrochen ist. Und das war etwas, worauf er offensichtlich jetzt, naja, stolz war oder zumindest wofür er sich nicht schämte. Also er hat es ja extra erzählt.
Oh Gott.
Also das war schon etwas, das man als normal empfand. Und so war das Leben ihrer Dienerin vielleicht für Erzsébet Báthory derart unwichtig, dass sie einfach ihre Gefühle, ihren Frust, vielleicht ihre Überforderung, sagen manche, ihren Stress an ihn ausgelassen hat, indem sie völlig überreagierte, indem sie sie verprügelte und dabei vielleicht auch umbrachte. Wir hatten ja schon gesagt, dass die über 300 Zeugenaussagen schon dafür sprechen, dass irgendetwas geschehen sein wird. Das sind ja jetzt auch durchaus keine alltäglichen Anklagen, auch nicht für die damalige Zeit. Also es gibt jetzt nicht dauernd solche Fälle, zumindest nicht in dieser Größenordnung.
Obwohl ich mich hier schon tatsächlich erinnert fühle an den Fall von Gilles de Rais.
Total, habe ich die ganze Zeit gedacht bei der Recherche. Mich hat's auch sehr daran erinnert, und du weißt ja, wir waren ja auch bei Gilles de Rais skeptisch.
Folge 57. Übrigens, wer das nochmal nachhören möchte.
Ja, also wir sehen, es ist möglich, dass Erzsébet Báthory wirklich eine grausame, sadistische, auch wenn es damals noch nicht so hieß, Mörderin war, die ihre hohe gesellschaftliche Stellung ausnutzte, um sich eine unglaublich hohe Zahl an Opfern zu sichern. Das wurde zumindest so für lange Zeit auch akzeptiert und wird durchaus auch heute noch von vielen Fachleuten, Hobbyforschenden und Autorinnen und Autoren vertreten. Vielleicht war es wirklich die Tatsache, dass sie schließlich adlige Mädchen tötete, die ihr das Handwerk legte. Vielleicht wäre nie was passiert, wäre sie bei Dienerinnen geblieben. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, andere Belege als diese Zeugenaussagen gibt es nicht, auch nicht für die toten adligen Mädchen. Es könnte aber auch noch andere Erklärungen geben, warum man die Geschichte, zumindest in dieser Dimension, also der Opferzahl und der Grausamkeiten, nicht unbedingt als bare Münze nehmen sollte. Zum einen sind die Zeugenaussagen in Teilen, wie gesagt, problematisch, weil sehr viele von den Zeugen, eigentlich fast alle, nie etwas mit eigenen Augen gesehen hatten. Das liegt ja auch in der Natur der Sache tatsächlich. Und dann kann es eben sein, dass die Übereinstimmungen in den Aussagen auch daher rühren, dass die Personen eben einfach die gleichen Gerüchte gehört hatten. Und wir wissen ja, wie sowas ist, ne? Wie so eine stille Post. Das verbreitet sich, man spricht darüber und alle wissen's und vielleicht war am Ende zumindest nicht in dem Ausmaß etwas vorgefallen.
Und die Übereinstimmung in den Aussagen kann halt auch daher kommen, dass in jedem Fall die gleiche Frage gestellt wurde.
Korrekt. Und die gleichen Leute sie befragt hatten, die auch ihre eigenen Motive hatten und so, genau. Die einzigen Aussagen, die Azabeth beim Foltern und Töten der Mädchen platzieren, also die sagen, das sei durch ihre Hand passiert, sind die ihrer Mitbeschuldigten. Und die sind ja nun wirklich unter der schlimmsten Folter entstanden. Aber nebenbei wissen wir ja auch nichts über die Erlangung der anderen Aussagen. Ne? Also auch da können ja Mittel angewendet worden sein, sei es Bestechung, sei es Bedrohung und solche Dinge. Oder eben einfach, dass man sich zugehörig fühlte und jemanden unterstützen wollte. Das kann ja durchaus sein. Oder dass man die Person nicht mochte. Die einzigen, bei denen wir ganz sicher sind, dass es weder Bedrohung noch Folter gegeben haben wird, sind die wenigen Kleinadligen, deren Aussagen wir dokumentiert haben. Aber die hatten wieder andere Motive, Negatives gegen Elisabeth Báthory auszusagen, also würden profitieren von einem Fall der Gräfin Báthory.
Ah ja, ich finde hier diese diversen Partikularinteressen, die sind echt schwierig hier rauszurechnen. Also ich finde immer noch, ja, sie hätte eine Mörderin sein können, eine schreckliche Mörderin, aber sie hätte auch in der Form tatsächlich jetzt unschuldig, weiß ich nicht, aber sich eventuell vielleicht lediglich in Anführungszeichen standestypisch und zeittypisch verhalten können.
Ja, das ist eigentlich auch meine Lösung des Ganzen. Jetzt nehmen wir das schon mal so ein bisschen vorweg. Aber genau den Eindruck habe ich auch, ja. Oder zumindest ist es eine Möglichkeit, ne? Wir wissen es nicht.
Ja.
Es ist ja immer so in den Fällen aus der frühen Neuzeit und davor und so, dass es in der Regel außer Zeugen und Zeuginnenberichten keine Beweise gibt in Kriminalverfahren.
Ja, sagen wir mal so, es ist ja schon immer hilfreich, wenn du mehr als eine Quelle hast, ne? Also und mehr als eine Hauptquelle. Und hier
genau.
Ist allein dieser Mangel, der vergrößert meine Skepsis.
Richtig. Und zumindest vielleicht Quellen von Personen, die nicht unmittelbar davon profitierten, dass diese Dinge so gewesen sein sollen, wie sie da angegeben sind. Mir ist übrigens auch nicht bekannt, das wollte ich auch nochmal sagen, dass zum Beispiel jemals ein Skelett irgendwo ausgegraben wurde. Das habe ich mich nämlich gefragt, so anhand unseres Hintergrundes. Sind denn irgendwo auf den Burgen jemals Skelette verscharrt irgendwo gefunden worden? Vielleicht bei Restaurierungsarbeiten oder so, aber nichts dergleichen ist hier aufgetaucht. Ich denke, das wäre berichtet worden, das wäre eine Sensation. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, warum man das vielleicht alles hinterfragen kann, muss man ja gucken, wer etwas davon gehabt hätte, Elisabeth Báthory eines solchen beispiellosen Verbrechens zu beschuldigen. Und da muss man ganz klar sagen, wirklich alle Beteiligten. Thurso hatte zur Zeit der Anklage nicht nur schon einen gewissen Ruf, einflussreiche Witwen in Verfahren zu ruinieren und sich dann einen Anteil an dem Vermögen zu sichern.
Ach, das hat er also nicht das erste Mal hier gemacht?
Nein, das hat er nicht das erste Mal gemacht und er hat es auch nicht das letzte Mal gemacht. Und übrigens waren es häufig Gräueltaten gegen Dienerinnen, die da zur Anklage gebracht wurden. Natürlich nicht im gleichen Ausmaß.
Na gut, entweder ist er wirklich der Rächer der Dienerinnen
Ja, und die anderen Witwen waren natürlich auch nicht von dem gleichen Stand wie Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory war wirklich eine unfassbar mächtige Person und eine Frau, was zur damaligen Zeit sicher schwierig für manche zu verknusen war, nur mal so ganz am Rande. Tolso war außerdem, ja, wie ja auch schon gesagt, ein Getreuer der Habsburger. Und die hielten nun so gar nichts von Erzsébet und ihrem Einfluss. Und das hat gleich mehrere Gründe, denn zum einen hatte der König während des langen Türkenkrieges hohe Schulden bei Ferenc Nádasdy angehäuft, um seine Kriegskasse zu füllen. Diese Schulden waren dann bei Ferenc's Tod auf seine Witwe übergegangen. Und das Geld möchte König Matyáš sicher nicht gerne zurückzahlen. Durch ihre Schuldigsprechung, wenn auch nur durch Tolso, erlischt ihr Anspruch auf die Rückzahlung. Darum wollte der König aber auch unbedingt einen Prozess. Wäre der nämlich erfolgreich gewesen, wäre per Gesetz auch noch Erzsébets gesamter Besitz an die Krone gefallen, abzüglich eines Pflichtteils für ihre Erben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Tolso den Prozess nicht will. Und dazu gleich mehr. Außerdem spielen für die Habsburger politische Gründe eine Rolle. Wie schon erwähnt, war Erzsébet eine Verwandte von Gábor Báthory, dem Herrscher von Siebenbürgen, wir erinnern uns. Und das ist ja ein sehr umkämpftes Gebiet und den Habsburgern überhaupt nicht wohlgesonnen. Und zu jener Zeit ist auch die Stimmung im ungarischen Adel überhaupt nicht gut gegenüber der Habsburger Monarchie eingestellt. Das heißt, es brodelt also so ein bisschen der Wind des Aufstandes in Ungarn. Und da ist der Báthory von Siebenbürgen ganz vorne mit dabei. Und hätte jetzt Erzsébet ihren Verwandten mit ihren Mitteln und mit ihren Männern unterstützt, dann wäre das für König Matyáš eine ernsthafte Bedrohung gewesen. Also die hatte ja wirklich unglaubliche Mittel und Beziehungen. Das hätte die ganze Stimmung kippen können. Also es hätte sein können, dass Ungarn dann sich befreit von der Habsburger Monarchie. Das ist auch überhaupt gar kein unbekanntes Vorgehen. Also zum Beispiel in einem der Briefe an Tolso fragt der König auch, ob man denn jetzt eigentlich genug hätte, um einen Prozess gegen den Gábor Báthory anzustrengen, wegen Hochverrats und so. Also der möchte alle irgendwie vor Gericht ziehen, um sie politisch aus dem Weg zu räumen. Das kann man dem schon ein bisschen so entnehmen. Warum es dann letztendlich doch nicht zum Prozess kommt, hat wahrscheinlich wieder mit Interessen anderer Beteiligter zu tun. Erzsébets Erben, ihr Sohn Pál bzw. sein Erzieher und ihre Schwiegersöhne sind von Anfang an auffällig involviert in den Ermittlungen. Gut, vielleicht konnten sie das Treiben auch einfach nicht länger mit ansehen, also diese Gräueltaten von Erzsébet Báthory. Wahrscheinlicher sind aber andere Motive. Sie alle hatten ein finanzielles Interesse an Erzsébets Untergang und zudem bedeutete es für sie mehr Macht und Einfluss. Es könnte also sein, dass es einen Deal gab mit Tolso, von dem am Ende alle etwas hatten. Und das kann übrigens auch der Fall sein, wenn Erzsébet wirklich eine Mörderin war. Also das bedeutet noch nicht, dass sie unschuldig ist. Also diese politische Intrige kann es in jedem Fall gegeben haben, ne? Man hätte das sonst vielleicht einfach ignoriert, so wie man das bei Adligen ja gerne mal tat. Es ist nämlich schon bemerkenswert, dass alle Zeugen, die befragt werden, entweder Kleinadlige, Bedienstete oder Leibeigene der Gebiete der Nádasdy oder Tolso-Familien sind. Von den Gütern, die Erzsébet durch ihren Bruder von der Báthory-Seite geerbt hatte und die sie ja ebenfalls besuchte und beherrschte und auf denen sie lebte, zum Beispiel die Burg Eshet, von denen sagt keine einzige Person aus. Obwohl es ja sogar von Dritten ausgesagt wurde, sie habe auch dort gemordet und ihre Verbrechen haben auch dort stattgefunden. Also warum wird das nicht weiter verfolgt? Warum werden diese Menschen nicht befragt? Ja, und dazu kommt dann eben auch noch der religiöse Aspekt, dass Erzsébet als Calvinistin nicht sehr beliebt gewesen sein wird. Also man sieht deutlich, einfach zu durchschauen ist diese Geschichte nun wirklich nicht. Und wie so oft in so weit zurückliegenden Fällen können wir eigentlich nur sagen, dass wir nichts mit Sicherheit sagen können. Und du hattest es ja gerade schon gesagt, ich denke auch, dass es so gewesen sein wird, dass Erzsébet eine brutale Herrin war, also eine Frau, die durchaus Mädchen, vielleicht würde man heute sogar sagen, gefoltert hat, also sehr, sehr schwer bestraft hat, vielleicht für Dinge, die gar nicht so schwerwiegend waren. Also es wurde zum Beispiel berichtet, wenn jemand seine Haube nicht richtig auf hatte oder die Schürze war nicht gebügelt, dann wurden sie ganz furchtbar bestraft. Aber man darf nicht vergessen, dass wirklich die Adligen zu der damaligen Zeit, der Meinung waren, dass sowas eine Beleidigung ihrer persönlichen hohen Stellung war. Man hatte sich zu bemühen. Und wenn man nicht ordentlich arbeitet, dann hat man Strafe verdient. Natürlich soll das nicht heißen, dass es das weniger schlimm macht. Also es ist ganz schrecklich, wenn sie diese jungen Frauen misshandelt hat und sie leiden mussten unter ihrer Herrscherin, unter ihrer Dienstherrin. Aber trotzdem wäre es, so schrecklich es ist, vor dem Hintergrund der damaligen Zeit dann nicht so außergewöhnlich gewesen. Denn wir haben ja schon gehört, das war durchaus auch andernorts vorgekommen, diese Behandlung.
In diesen Prozessakten sind aber keine Aussagen von ihr selbst erhalten, oder?
Nein, wir haben keine einzige Aussage von ihr.
Finde ich ja auch interessant zumindest.
Mhm. Die schiere Anzahl der Opfer halte ich aber auch in jedem Fall für überhöht. Mhm. Also selbst in dem Verfahren gegen die vier Mitangeklagten wurde danach schon von 80 Opfern ausgegangen, was natürlich schrecklich genug ist, aber eben noch nicht 200 oder 600 gar. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Ansätze, ne? Wenn wirklich Mädchen gestorben sind, dann kann das auch andere Gründe gehabt haben. Also zum Beispiel darf man nicht vergessen, dass es auch in der Zeit noch immer die Pest gab. Es gab die Cholera, es gab Typhus, all das grassierte in Ungarn zu der Zeit. Das wären auch Gründe, warum Menschen gestorben sein könnten, ne, auf der Burg. Also es muss nicht unbedingt Folter gewesen sein. Mhm. Auch das haben Forschende zum Beispiel vermutet als Hintergrund dieser Toten, die da aus der Burg geschafft wurden. Weil man ja auch keine Panik verbreiten wollte, wenn man so einen Ausbruch hatte von Cholera oder sowas.
Aber es ist natürlich schon verdächtig, wenn der Ankläger in diesem Fall jemand ist, der das scheinbar geschäftsmäßig macht, ja, und der auch selber davon profitiert und ein Interesse daran hat, das über Gutmenschentum hinausgeht. Und von daher habe ich eher das Gefühl auch, dass ich zu dem Szenario tendiere, was du eben skizziert hast, nämlich, dass sie sich zeitgemäß und standestypisch verhielt, was trotzdem verwerflich ist und schrecklich. Aber ich tatsächlich persönlich glaube nicht, dass sie eine Serienmörderin war.
Nein, ich glaube das eigentlich auch nicht. Nicht in dem Maße, wie es ihr vorgeworfen wurde. Ich sehe einfach zu viele Gründe der Beteiligten, ihr das in die Schuhe zu schieben in der Form.
Ja. Wie sagt man heutzutage so schön, bei der Partnerwahl oder Partnersuche gibt es ja sogenannte Red Flags. Und ich finde, das sind historische Red Flags oder Quellen-Red Flags, wo ich sagen würde, die machen mich skeptisch. Da würde ich sofort sagen, nee, das glaube ich mal so nicht.
Ja, genau. Das ist übrigens total spannend und auch ein super guter Abschluss. Denn ich finde, dieser Fall ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Geschichte funktioniert, ne? Also wie so eine Geschichte sich immer weiter verändert und immer weiter tradiert und dann auch einfach falsch ist oder Fakten, die zumindest im Original gar nicht vorhanden waren, immer weiter dazukommen. Aber vor allem macht sie auch total deutlich, warum man immer aufmerksam seine Quellen prüfen sollte. Denn es ist wirklich erschreckend, wie viele Artikel, Bücher, Dokus und Podcasts auch heute noch zum Beispiel unreflektiert die Geschichte mit dem Blutbaden berichten. So viel habe ich das gesehen. Man kann wirklich mit einer kurzen Recherche, man braucht jetzt nicht sehr tief zu gehen, den Ursprung dieser Legende in Todozis Werk finden. Also das erfordert wirklich nur ein wenig hinzusehen und die Quellen zu hinterfragen. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Immer schön kritisch bleiben im Umgang mit historischen Quellen und vor allem auch auf den Kontext achten. Und in diesem Sinne bin ich am Ende und bin jetzt natürlich sehr gespannt, was wir in der nächsten Folge besprechen werden.
Da werden wir tatsächlich auch über einen sehr bekannten Fall sprechen. Ich würde sogar sagen, mit einer der bekanntesten deutschen Fälle. Witzigerweise oder interessanterweise wird er euch vermutlich aber nicht unter dem Namen oder der Person bekannt sein, die dahinter steckt. Mehr möchte ich nicht verraten. Also ihr habt hundertprozentig von dem Fall gehört, aber vermutlich nicht in der Form.
Super, du hast mich erfolgreich vollkommen verwirrt und lässt mich ratlos zurück, aber so haben wir das ja gern. Ich freue mich drauf und bin gespannt zu hören, worum es dann geht und ob ich davon schon mal gehört habe.
Ach, 100 Pro, das weiß ich tatsächlich, das hast du.
Okay, sehr, sehr gespannt bin ich. Und ja, jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Passt auf euch auf und wir hören uns ganz bald wieder hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.